ETC, Podcast für kreatives Schreibhandwerk mit Manuela Sonntag und Christine Schumann.
Okay, dann habe ich jetzt auf meinen Aufnahmeknopf gedrückt.
Ja, ich ebenso.
Du ebenso und...
Also wie gesagt, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann ist diese Folge einfach verflucht. Und dann werden wir die einfach nicht machen. Nehmen die nicht ein drittes Mal auf.
Oder wir stellen sie halt einfach mit scheiß Ton auf, weil jetzt
ja,
irgendwie in zwei Tagen...
Aber, ne, wie gesagt, ich also beim dritten Mal aufnehmen bin ich raus.
Ja.
So oft kann ich meine eigenen Gedanken nicht wieder auskotzen. Das tut's nicht.
Aber ich meine, wenn wir uns mal angucken, das ist jetzt irgendwie Folge 120 oder sowas. Und in der Zeit haben wir mussten einmal nochmal einen Teil aufnehmen. Weil da irgendwie uns zwischendurch der Skype abgekackt war und ich versehentlich die letzten 20 Minuten von dieser Folge irgendwie gelöscht hatte. Und dann mussten wir diese letzten 20 Minuten nochmal aufnehmen. Ich weiß nicht mehr, welche Folge es war, aber ich weiß noch, dass es passiert war. Und es war mir so peinlich. Naja,
Dinge passieren, Menschen explodieren. Da
genau.
Machst du nichts dran.
So ist das. Aber diesmal haben wir haben ja eine Aufnahme. Sie ist ja nicht verloren. Wir hören nur die Ela doppelt.
Ja. Oh well. Gut, lass uns mal zu Potte kommen, bevor das hier noch schlimmer wird. Herzlich willkommen zur heutigen Folge ETC. Wir machen für uns zum zweiten Mal, für euch zum ersten Mal Worldbuilding mit Rollenspielmethoden. Wir werden jetzt also feststellen, ob das dazu führt, dass die Folge länger wird, weil uns in der Zwischenzeit noch 50.000 andere Sachen eingefallen sind, oder ob es tatsächlich sein könnte, dass wir unsere Gedanken beim zweiten Mal besser strukturieren. Ich glaube das erst, wenn ich das sehe, aber wir werden es erleben.
So ist es.
Gut, was wollen wir diese Folge machen? Wir haben ja in unserer Charakterentwicklung mit Rollenspielmethoden-Folge schon so ein bisschen darüber gesprochen, wie das ist, wenn man sich so ein bisschen mit Rollenspiel auskennt, aber auch wie das sein kann, wenn man Rollenspiel prinzipiell total uninteressant findet, so als Hobby. Aber ob man nicht trotzdem so ein bisschen der Methodik übernehmen könnte, um Charakterkonzepte zu entwickeln. Weil das halt das ist, was Rollenspiel tut. Und ein anderes Ding, was Rollenspiel eben tut, ist Worldbuilding. Sehr exzessiv, sehr geradlinig, hardcore, mit 95.000 Regeln und Systemen und meistens irgendwie sehr, sehr detailorientiert, weil sich Spielleiter eben darauf verlassen müssen, dass es im Zweifelsfall irgendwo definiert, dass jedes Ding in dieser Welt oder zumindest die meisten Dinge in so einer fiktionalen Welt irgendwo definiert sind, wenn sie ihre Gruppe entsprechend anleiten wollen und gerade wenn sie das Pech haben, irgendwie Regelfanatiker in ihren Spielergruppen zu haben, was ja immer mal wieder vorkommen soll.
Genau.
Und daher haben wir uns gedacht, machen wir nochmal diese wahrscheinlich doch kürzere Folge, die, ich glaube, der erste Versuch war auch schon kürzer als die Charakterfolge. Aber um kurz mal zu erklären, warum könnte man sich mit sowas beschäftigen wollen, auch wenn Rollenspiel als Ding einem völlig unbekannt ist und man sich vielleicht auch überhaupt nicht dafür interessiert. Warum finden wir, dass das trotzdem irgendwie interessant sein könnte, sich mit den Prinzipien von Worldbuilding nach Rollenspielmethoden zu beschäftigen, um sein eigenes Geschichtenuniversum zu bevölkern.
Genau.
So. Ich glaube, beim letzten Mal hatte ich noch einfach so behauptet, du würdest die Spielleiterposition irgendwie beitragen. Aber das, da bin ich jetzt mal vorsichtiger, weil das ich hatte nicht das Gefühl, dass das so auf die Gegenliebe stieß.
Es war halt, du hast mich da wieder so ein bisschen überhyped. Aber ich werde auch in diesem zweiten Versuch nochmal erzählen, wie ich so gedenke vorzugehen, beziehungsweise wie ich gerade vorgehe mit meinem Worldbuilding, sowohl für Rollenspiel als auch für mein erstes Fantasy-Fantastikbuch. So. Ja, aber lass uns doch wie letztes Mal gleich irgendwie mit der Definition von hartem versus weichem Worldbuilding einsteigen.
Ja, das können wir
Weil.
gerne machen. Wir hatten beim letzten Mal, also nicht beim letzten Mal, dass wir das aufgenommen haben, sondern in der Charakterentwicklungsfolge, ja auch schon so ein bisschen über harte und weiche Systeme gesprochen in Bezug auf Magie beziehungsweise Techniksysteme, weil, wie wir wissen, Technik weit genug advanced ist irgendwie auch Magie. Irgendwo, ich glaube, Gibson hat das gesagt tatsächlich. Es hat irgendwer gesagt. Das ist ein Zitat, das habe ich mir nicht aus dem Kopf gedrückt. Das hat irgendwer Berühmtes gesagt, aber natürlich
Ich
habe ich
kenne
mir
das
wieder
auch.
nicht gemerkt, wer. Ist aber
Das
auch
macht
egal.
nichts.
Wir ignorieren das. Und da ist es natürlich so, dass es zwei Extrempole gibt und dann halt natürlich so ein Grat, der sich irgendwo dazwischen bewegt. Und extrem weiches Magie und Worldbuilding wäre halt so Magie, wie sie Gandalf wirkt. Ne? Also es funktioniert halt irgendwie. Man weiß nicht genau warum. Und man weiß auch nicht genau wie. Und ob Gandalf davon müde wird, weiß man auch nicht. Und das ist aber eigentlich egal. Gandalf macht halt Puff und dann funktioniert das. Und es gibt, haben wir letztes Mal festgestellt, tatsächlich Rollenspielsysteme, die so funktionieren. Es sind aber wenige, würde ich behaupten, eben weil man eben vor diesem Problem dann steht, dass wenn deine Magie nicht richtig ausdefiniert ist, du immer auf irgendwelche Spieler treffen wirst, die aber genau wissen wollen, wie das funktioniert und auf was sie würfeln müssen und was der Effekt ist, wenn es nicht funktioniert. Und bla. Das heißt, die meisten Rollenspielsysteme, also Fantasy-Rollenspielsysteme, die ich kenne, die mit Magie arbeiten, wo ist Shadowrun Fantasy? Naja, eigentlich auch nicht. Egal. Rollenspielsysteme, die mit Magie arbeiten, arbeiten halt nach sehr harten Regeln. Also dieser Zauberspruch macht das. Und wenn es schief geht, dann passiert das. Und du musst dafür so und so viele Punkte deiner mentalen Energie irgendwie aufwenden. Und es gibt halt auch Bücher und Geschichten, die mit eher dieser Art von Magiesystem halt arbeiten. Also mein Lieblingsbeispiel ist halt irgendwie The Magicians, weil es da halt sehr arkan aufgedröselt wird. So dieser Spruch funktioniert nur, wenn du den auf Altrussisch vorträgst, weil den jemand im alten Russland entwickelt hat. Und der funktioniert aber auch nur, wenn du die Finger genau so und nicht anders. Und wenn du das aber falsch machst, dann funktioniert das nicht oder es öffnet sich ein Portal in irgendeine böse Zwischenwelt und du wirst gefressen.
Wo
Oder
man sich
so.
natürlich fragt, wie diese ganze Magie überhaupt entwickelt werden konnte, wenn das so unglaublich gefährlich ist.
Wahrscheinlich mit sehr viel Kollateralschaden, könnte ich mir vorstellen. Das ist dann so ein bisschen die Sache mit dem harten und dem weichen Worldbuilding, ne? Also, das ist dann so die Frage deines Worldbuildings. Hast du Zeit in der Geschichte zu erzählen, wie das entwickelt wurde? Das kann ja sein. Wenn das für deine Geschichte total relevant ist, kann es sein, dass du dir in deinem sozialen Worldbuilding oder in deinem fiktionalen History, Timeline, Worldbuilding, wie auch immer, irgendwann überlegen musst, wie viele Zauberer haben sich denn verheizt und halt irgendwie irreparable Schäden an Körper und Geist davongetragen, bis sie diesen Spruch entwickelt haben. Wenn es für deine Geschichte nicht so relevant ist, kannst du es wahrscheinlich offen lassen. Aber ne, so zu den ganzen Bausteinen und wie man das narrativ umsetzt und so, wollten wir ja nachher noch einen eigenen Themenschwerpunkt machen.
Aber hartes und weiches Worldbuilding, da geht es nicht nur irgendwie um die Technologie und um die Magie, sondern halt auch die Gesellschaft, in denen sich das na, in denen das sich abspielt. Wie genau sind deine Landkarten gezeichnet, die du vorne und hinten in deinem Buch drin hast? Ist das so mehr so Google Earth maximal rausgezoomt und man weiß, okay, das ist der Kontinent, da ist oben, da ist unten? Oder sind irgendwie Handelsrouten, hast du Handelsrouten festgelegt? Hast du bestimmt, welches Land mit welchem anderen Land auf welcher Basis, welche Art von Handel betreibt und wie da irgendwie die politischen Hintergründe sind. welche Währungen verwendet werden, welche Geschichten diese Währungen haben, wie die umgerechnet werden. Oh, und dann Maße, ne? Die Elle. Wie lang ist eine Elle? Eine Elle ist so lang wie die Strecke vom, oder was war der, von der Nase des Kaisers bis zu seiner Daumenspitze irgendwie so? Das ist ein Maß. Ja, das gab's. Und also wurde mir gegenüber jedenfalls behauptet. Und
ich hätte jetzt gedacht, man hätte die Elle wäre tatsächlich der Unterarm von irgendwem Berühmtes gewesen, so vom Zeigefinger bis zum Ellbogen oder so.
Hier ist die Sache, wenn du als Händler früher durch die diversen jetzt zu Deutschland zusammengefassten Königreiche und Herzogtümer und was weiß ich was gereist sind, dann war eine Elle überall woanders lang. Ja. Also eine Elle in Hessen, wo jetzt Hessen ist, hat eine andere Länge als eine Elle in NRW. Und eine Elle in Bayern war was anderes als eine in weiß ich nicht, Schleswig-Holstein. Das war ein großes Problem. Das war auch dann unter unterschiedlichen Königreichen. Deshalb wurde ja dann während der Aufklärung, haben sie sich entschieden, okay, wir legen ein festes Maß fest. Wir erfinden den Meter, wir erfinden das Kilogramm. Wir erfinden Geschwindigkeit haben sie festgestellt. Aber
diese ganzen Dezimalen, so Meter, Liter.
Genau, das Kilo, Dezimale. Und sowas. Den Meter haben sie halt aus dem Erdumfang gerechnet, weil sie gesagt haben, so, ja, nee, also wenn wir jetzt die Strecke von Nasenspitze zum Daumen von irgendwem nehmen, dann nehmen wir den ja wichtiger als alle anderen. Wir nehmen jetzt einfach den Umfang dieses gottverdammten Planeten, weil wir können das ausrechnen und dann sagen wir, das ist ein Meter und das ist ein Kilo und so wurde das vereinheitlicht und bis auf die Amis haben sich da halt irgendwie alle nach und nach entschieden, da mitzumachen. Das ist übrigens ein Gedanke, der mir in der letzten Folge nicht gekommen ist. Also
wir sehen, schon mal Mehrwert geschaffen.
Ja, und es hat auf jeden Fall schon mal Mehrwert geschaffen.
Also die meisten Rollenspielsysteme, die halt schon so ein bisschen länger etabliert sind, also ich denke jetzt halt mal so in Richtung D&D und DSA, so in der deutschsprachigen Entsprechung, obwohl sind jetzt DSA-Fans irgendwie beleidigt, wenn ich DSA als das deutsche D&D bezeichne, wahrscheinlich schon, ist aber egal.
Ich habe noch
für mich funktioniert das ähnlich und anyway, aber es sind halt lang etablierte Systeme, darauf wollte ich hinaus.
Genau.
Die haben meistens fiktionale Timelines, also so fiktionale Geschichtsbücher, die genau solche Dinge halt für den fiktionalen Kontinent oder den fiktionalen Planeten, wie auch immer, tatsächlich erzählen. Und ich bin persönlich, aber da kommen wir später zu, nicht davon überzeugt, dass man tatsächlich so ein Simmerillion-dickes Geschichtsbuch für seine fiktionale Welt anlegen muss, um halt irgendwie sich zu erlauben, dann irgendwie auch mal eine Geschichte darin anzusiedeln. Aber wenn man halt so gar keine Ahnung hat, welche Elemente denn tatsächlich zu so einem Worldbuilding irgendwie zählen oder worüber man sich irgendwie vielleicht Gedanken machen muss im Laufe der Geschichte. Egal, ob man jetzt vorher anfängt zu schreiben und dann mal guckt oder ob man das vorher gerne alles irgendwie geplant haben möchte. Finde ich, ist so ein Grundregelwerk von so einem Rollenspiel wie DSA irgendwie mal aufzuschlagen, um zu gucken, okay, wie führen die denn Leute, die die Welt von DSA nicht kennen, an diese Welt heran? Was erzählen die denen denn da? Weil das sind dann nämlich genau meistens diese Dinge. Es gibt hier folgende Kontinente. Diese Kontinente sind unterteilt in folgende Reiche. Diese Reiche haben folgende Regierungsformen. Diese Regierungsformen haben sich grob so und so entwickelt und interagieren grob so und so und so. Und hier gibt es halt irgendwie 5 wichtige Meilensteine in der Geschichte dieses Kontinents, von denen jeder, der da lebt, mal gehört hat. Und das sind die Währungen, die hier verwendet werden. Und das sind die Wirtschaftszweige, das sind die Berufsfelder, in denen man halt irgendwie beschäftigt sein kann, wenn man hier wohnt.
Genau.
Und das sind die Spezies, denen man angehören kann. Und das sind die magischen Fähigkeiten, die man eventuell haben kann. Und das ist das Bildungssystem, das man durchlaufen kann. Und bla.
Ja, wir haben es verstanden.
Ja, ich glaube, man kann das halt sehr weit ausfächern. Man kann es halt aber auch so wie so ein Pick and Choose halt irgendwie betrachten.
Genau, aber wenn man halt feststeckt, das ist halt so eine Möglichkeit, ne, wie man einen Plot ausbaut, haben wir besprochen, und so ist halt, wie man eine Welt ausbaut.
Genau.
Ne? Wenn man das Gefühl hat, die ist zu flach und da passiert irgendwie zu wenig und es fühlt sich irgendwie alles nicht real genug an oder man fühlt sich total überfordert, kann man sich halt so daran dann entlanghangeln und gucken, was klingt so, als würde es zu meiner Geschichte passen oder was klingt so, als würde es in meiner Geschichte noch fehlen.
Es ist ja auch immer so, dass man vielleicht am Anfang gar nicht so richtig weiß, was davon ist denn jetzt tatsächlich für meine Geschichte relevant. Aber es geht ja auch nicht so unbedingt darum, die Sachen, die sich jetzt andere Leute in diesen Rollenspielregelwerken für ihre fiktionale Welt ausgedacht haben, irgendwie eins zu eins zu reproduzieren. Es geht ja mehr so darum, mal zu gucken, nach welchen Prinzipien funktioniert das und welche Bausteine definieren die erstmal. Es geht nicht darum, haben die jetzt ein Zwölfgöttersystem oder ein monotheistisches System oder bla und muss ich das dann für meine Geschichte auch so übernehmen? Nee, natürlich nicht. Aber Religion oder ein gewisses spirituelles Glaubenssystem ist halt für die meisten Gesellschaften irgendwann mal relevant gewesen. Von daher könnte man das halt zur atmosphärischen Ausbauung seiner eigenen Welt dann halt auch irgendwie mal kontemplieren, so überlegen, was könnten denn die Leute in meiner Welt so glauben? Was wäre denn da irgendwie sinnvoll? Oder was fände ich denn da lustig? Ja, ein Gottkönigtum machen oder so. Die bauen gerne Pyramiden, habe ich mir sagen lassen.
Genau, und es gibt halt auch so ein bisschen eine Struktur, wenn man irgendwie, wenn man da sitzt, weil das ist, was ich so gerade merke, dass ich irgendwie bei meiner Lovecraft-Fanfiction, also das ist meine Fantasy-Story, an der ich gerade noch an den Grundfesten irgendwie rumbaue, da irgendwie zu gucken, okay, Bildungssystem, okay, welche Regierungsformen haben diese einzelnen Fraktionen? Wie ist das irgendwie geografisch aufgeteilt? Was ist da die Historie und sowas? Das sind so Dinge, an denen ich mich jetzt so langsam so ein bisschen langzuhangeln versuche. Und mir halt Themen ausgucke und nicht das Gefühl habe, ich muss das jetzt alles auf einmal machen und mir muss das jetzt irgendwie so fertig geformt, komplett aus dem Kopf auf die Seite fallen.
Genau. Ja, ich meine, wir haben ja auch letztes Mal darüber gesprochen, also so aus eigener Erfahrung, als jemand, der halt Rollenspiel halt eher als Spieler wahrnimmt und nicht unbedingt so als Spielleiter, ist es halt auch meistens so, dass um zu verstehen, wie ich dieses Charakterkonzept, was ich mir erarbeiten will und wie man das im Rollenspiel macht, haben wir ja in der Companion-Folge besprochen, um so ein Bild dafür zu bekommen, muss ich meistens nicht so ein dickes Regelwerk lesen, sondern meistens ist es so, dass der Spielleiter mir sagen kann, okay, wir befinden uns in folgender Zeitepoche. Ungefähr. Wir befinden uns in einer geografischen Region, die hat ungefähr dieses Klima, weil das Wetter ist tatsächlich sehr relevant für die meisten Geschichten. An irgendeinem Punkt. Zumindest wenn Leute draußen unterwegs sind, wäre es wichtig zu wissen, wie das Wetter in deiner Region so ist. Und dann gibt es halt noch so ein paar gesellschaftliche Sachen, die halt zu diesem sozialen Worldbuilding gehören. Ne? So zum Beispiel, kannst du Magie wirken? Wenn ja, wie reagiert die Gesellschaft dann auf dich? Wirst du als Hexe verbrannt oder wirst du quasi als Lord König, Gottkönig irgendwie gefeiert, wenn du Magie kannst? Oder irgendwas dazwischen? Was genau. sind so die drei Geschichtsdinger, die jeder in dieser Welt halt irgendwie kennt? Keine Ahnung. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich das Beispiel genommen, so jeder weiß, was der Zweite Weltkrieg ist, jeder weiß, was das Wirtschaftswunder ist. Und keine Ahnung, vom Berliner Mauerfall haben vielleicht auch die meisten Leute gehört, die hier leben.
Naja, zumindest in Europa.
Ja, ich sag jetzt mal, ne, wenn ich jetzt davon ausginge, ich würde eine Geschichte ansiedeln wollen in Deutschland, da wo ich jetzt wohne, aha, würde ich jetzt denken, das sind so drei Begriffe, die kannst du mal in den Raum werfen in deiner Geschichte und dann nicken alle Charaktere so weise und wissen, die haben diese Begriffe zumindest schon mal gehört, ohne dass sie irgendwelches Detailwissen darüber haben müssen. Mhm. Weil das ist halt auch die Lebensrealität der meisten Menschen. Ja. Ich habe keinerlei Ahnung, wie das mit dem Wirtschaftswunder war. Ob das wirklich so wundervoll war. Ich kenne halt nur diesen tollen Begriff.
Der Marshallplan.
So. Und was da genau passiert ist und welche Auswirkungen das hatte und bla, interessiert mich nicht. Und muss ich für mein tägliches Leben auch nicht wissen. Und fiktionale Charaktere und auch Rollenspielcharaktere können genauso funktionieren. Die können ja, das mal gehört haben, aber die brauchen das nicht erklären. Und die brauchen das auch nicht erklärt kriegen, weil es halt völlig irrelevant ist. Aber es hilft halt so ein bisschen, so ein Gefühl dafür zu entwickeln, was halt so die gemeinsamen Erinnerung ist jetzt auch falsch, weil ich kann mich ans Wirtschaftswunder nicht erinnern, aber ne, so die gemeinsamen Referenzpunkte für so eine Gesellschaft, ja, was wie die halt irgendwie aussehen könnten.
Das kollektive Gedächtnis so ein bisschen. Und ich fänd's auch mal wirklich schön, wenn so eine Fantasy-Geschichte zu lesen, in der halt die Leute, weißt du, auch so nicht unbedingt jung. Wir sind ja nicht mehr so unbedingt jung, aber obwohl, keine Ahnung, weiß ich nicht. Egal, aber jedenfalls so Leute sind so wie wir, die ja irgendwie so ein grobes Verständnis, die irgendwie Dokus und an der Schule darüber gehört, aber auch die Hälfte wieder vergessen, weil Details sind unwichtig. Und die Geschichte der Welt so darzustellen, weil wenn ich mich jetzt mal versuche daran zu erinnern, fällt mir jetzt keine Fantasy-Geschichte ein, in der nicht irgendwie die Leute ganz genau die Mythen und Sagen und Schöpfungsgeschichten irgendwie auswendig können, egal aus welchem Bildungsstand sie stammen. Das haben alle das zu 100% drauf und dann gibt es irgendwie hier und da vielleicht mal so ein Geheimnis, für das man erstmal in irgendwelche Archive gehen muss. Und irgendwie, was alle denken, das stimmt, ist falsch, aber so, dass irgendwie so ein Hanno rumläuft, der sich so denkt, so ja, irgendwie war Wirtschaftswunder, keine Ahnung, da waren halt irgendwie die Amis und so. Und das fände ich mal nett. Aber das nur am Rande.
Ja, ich meine, das kommt auch so ein bisschen, glaube ich, daher, da sollten wir vielleicht auch nochmal kurz darauf eingehen, welche Point-of-View-Charaktere du hast. Ja. Ne, wie deine Perspektivcharaktere sind, weil ich glaube, viele Fantasy-Geschichten, und da nehme ich meine eigenen auch überhaupt nicht aus, by the way, suchen sich halt gerne Perspektivcharaktere aus, die halt ein gewisses Vorwissen über die Welt mitbringen, weil man ja gerne alles, diese tollen Sachen, die man sich so über diese Welt ausgedacht hat, ja gerne durch irgendein Vehikel kommunizieren will. Und
ja, oder man nimmt die Leute,
also
die
auch, nicht auch natürlich, Ahnung. weil viele Leser das gerne haben, ne, so ist das jetzt ja nicht. In dem Genre findet das durchaus auch Anklang. Aber ich glaube, ich hatte beim letzten Mal den Vergleich gezogen, wenn du halt ein so weiches Magiesystem hast wie das von Gandalf und Gandalf ist dein Perspektivcharakter, finde ich das schwieriger zu lesen, weil es sich mir dann nicht so genau erschließt, warum dieser Charakter selber keine Ahnung hat, was er da tut. Ja, während wenn das ja halt von Frodo erzählt wird, der halt keinerlei Grund hat, irgendwie zu wissen, wie Magie funktioniert, finde ich das relativ logisch. Das funktioniert halt einfach. Und Gandalf erklärt es auch nicht, weil warum? Ist ja auch irrelevant in dem Moment. Und ich denke mal, da gibt's halt viele Punkte, ne? Also auch diese ganze so Wirtschaftssysteme, Herrschaftssysteme und sowas, wenn du halt Perspektivcharaktere hast, für deren tägliches Leben das völlig irrelevant ist. Ob das jetzt ein König ist, der ihre Abgaben einsammelt oder ein Parlament oder ein Wahlkönigtum oder was auch immer man sich da ausdenken kann, für den Bauern, der seine Abgaben auf den Markt trägt und dann werden die da von irgendeinem komischen Offiziellen mit einem Klemmbrett irgendwie eingesammelt, macht es halt null Unterschied. Und von daher könnte ich mir halt eine Geschichte aus der Sicht von so einem Charakter durchaus gut vorstellen, dass der sagt so, ja, pff, das ist mir doch egal. Das hat mit meiner Lebensrealität, hat das überhaupt nichts zu tun, wie da die politischen Ränkespiele sind und wer jetzt wen wann abgesetzt oder umgebracht oder abgewählt hat. Das ist mir total egal.
Wobei ja auch dein Elysion beweist, dass ein weiches Magiesystem einen nicht daran hindern muss, braucht, eine magiemächtige Person zum Perspektivcharakter zu machen.
Nee, das ist richtig. Das ist mit Elementmagie ein bisschen einfacher als mit vielen anderen, weil so Elementmagie so ein bisschen gesondert, glaube ich, existiert. Also zumindest in meinem Kopf war das immer so und deswegen hat Illusion das halt, dass ich mir gedacht habe, naja, aber wie man halt tatsächlich irgendwie so ein Erdklumpen formt in der Luft, wenn man den vorher aufgehoben, also ein bisschen Telekinese-mäßig, dann kann man sich das irgendwie vorstellen. Bei vielen anderen magischen Fähigkeiten ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, weiß ich nicht, habe ich keine Erfahrung mit. Aber wie gesagt, ne, wenn man das halt so ein bisschen umreißen will, wie das funktioniert, kann man sich da mal angucken, wie Rollenspielregelwerke das umreißen, weil, ne, wie du ja tatsächlich in der Charakterfolge auch schon gesagt hast, aber auch definitiv beim ersten Versuch, diese Folge aufzunehmen, es ist halt auch wichtig, dass dein Worldbuilding sich damit auseinandersetzt, wenn du magiebegabte Charaktere hast, wie die eben keine Gottkönige werden. Also, ne, um halt dafür zu sorgen, dass das halt nicht jedes Problem der Welt mit einem Fingerschnippen gelöst werden kann, weil it's magic, weil das ist langweilig. Ja.
Genau, und das Gleiche gilt für Technik. Und da hattest du ja, da hatten wir das letzte Mal das Beispiel mit Kosten.
Ja, also im Rollenspiel ist es ja meistens so, dass es halt mentale Energie, wie auch immer man die nennt, wird halt irgendwie verbraucht, wenn man halt Magie wirkt und Technik ist halt einfach teuer, also ne, nicht mental, aber vielleicht irgendwie tatsächlich geldmäßig. Aber man kann ja auch noch andere Regeln sich halt überlegen und die meisten Rollenspielsysteme, die ich gespielt habe, und das waren DSA, Earthdawn und D&D und Shadowrun, die halt irgendwie Magie enthalten und oder Technik, die halt so weit advanced ist, haben irgendwie so ein gesellschaftliches Element da reingebracht. Also entweder, dass die Leute halt prinzipiell irgendwie magiebegabten Menschen misstrauischer gegenüberstehen, dass das halt irgendwie gesetzlich sehr reglementiert ist. Also bei DSA zum Beispiel ist es halt sehr kompliziert, einen Magier zu spielen, der sich nicht zu 100% an die Gesetze hält, die halt sagen, du musst zu jeder Tages- und Nachtzeit als Magier erkennbar sein, du musst also eine Robe tragen und dich irgendwie als Magier zu erkennen geben, du musst halt das Siegel deiner Akademie in deine Handfläche einbrennen, sodass du das halt vorzeigen kannst in jeder Tages- und Nachtzeit. Und wenn du halt diese alle Dinge nicht tust, dann kannst du halt ganz schnell auf dem Scheiterhaufen landen. Und so ähnliche Dinge habe ich überall gehabt, die halt so ein bisschen diesem, also zusätzlich dazu, dass es halt mit Kosten verbunden ist, egal in welcher Form, die halt so ein bisschen auch so das soziale Worldbuilding-Element da so reinbringen, dass es halt nicht so ist, dass das einfach nur geil ist. Du machst halt deinen Powerplay-Charakter, der halt irgendwie alles kann und alles macht und dann bist du quasi Superman und dann gibt es keinerlei Konflikt und keinerlei Stakes mehr, weil du bist einfach, ne, du bist einfach so jetzt Gott. Quasi. Du bist Neo am Ende vom ersten Matrix-Film und ab da weiß man nicht mehr, warum deine Geschichte noch eine Lebensberechtigung hat.
Genau, beziehungsweise es wird, dann musst du wieder hingehen und irgendwie dir Kryptonit ausdenken, um diese Superkräfte, mit denen du dich quasi in die Ecke gemalt hast, um die wieder abzuschwächen, damit irgendwie Konflikt und Stakes möglich sind.
Ja, und wie gesagt,
Genau.
es ist halt auch immer eine schöne Sache, gerade also das kann man natürlich auch ins Rollenspiel einbinden, aber ich finde es halt auch immer eine schöne Sache, diese Art von Konflikten auch in fiktionale Geschichten zu übernehmen. Ne, ich hatte ja erzählt, bei The Magicians zum Beispiel gibt es halt einfach die Konsequenz, dass du tatsächlich dir furchtbar wehtun kannst oder halt irgendwie, ich glaube, das gibt's bei Pratchett ja auch, dass es halt irgendwie so Dämonen anzieht, wenn du halt irgendwie Magie wirkst. Das heißt, diese Viecher können dich halt auch fressen, wenn du nicht aufpasst, und dann bist du tot. Das heißt, es ist halt auch irgendwo gefährlich. Und dasselbe gibt's halt mit Technik auch. Ich habe immer noch nicht, also jetzt habe ich schon den zweiten Versuch, und habe immer noch nicht nachgeguckt, wie die blöde Space-Raumschiff-Serie hieß, die wir geguckt haben, die mich so in den Wahnsinn getrieben hat, weil sie so dämlich war.
Das
Aber da gibt es halt
Nightflyers.
auch irgendwie diese Technik, dass man, genau wie bei Shadowrun, dass man sich halt so eine Buchse in den Hals steckt und dann so geistig in der Matrix unterwegs ist. Das ist da so ein Cyberpunk-Ding. Und das kann natürlich auch furchtbar schief gehen, weil, ne? Dein Geist kann halt irgendwo verloren gehen, oder du kannst halt irgendwie angegriffen werden, dein Körper kann angegriffen werden, während du halt irgendwie abwesend bist und irgendwo rumläufst, und dein Bewusstsein sich irgendwo rumtreibt. Und solche Sachen finde ich halt auch für fiktionale Geschichten halt interessante Spielarten von Konsequenzen, die dem halt so ein bisschen entgegenstehen, super überpowerte Charaktere zu machen, die halt einfach irgendwie jedes Problem mit Fingerschnipsen lösen. Und ich meine, da hättest du letztes Mal ein bisschen was über das Magie-Dings erzählt, was du für deine Rollenspielrunde machen wolltest. Oder erinnere ich mich da falsch?
Also ich habe für meine Rollenspielrunde habe ich so das magische Äquivalent zu Kernenergie so ein bisschen
Okay.
entwickelt, aber magische Begabung, wie ich da, also ich wollte eigentlich nur einen Charakter haben, der eigentlich Magie wirken kann, aber seit er bei dieser magischen Explosion, jetzt verrate ich das Ende von diesem Abenteuer, aber
Müssen wir
ich hoffe
einfach
mal
hoffen, dass
einfach, dass
deine
es
Spieler uns
keiner
nicht
hört.
zuhören.
Genau, aber der halt irgendwie bei dieser magischen Explosion recht nah dran war und jetzt ist seine Magie so ein bisschen kaputt. Funktioniert nicht mehr so wirklich. Ja, nee, aber wie ich da irgendwie eskalieren wollte, weil das ist halt, ne, vor allem wenn man eine Serie schreibt, die über sehr langen Zeitraum spielt, muss halt auch so ein bisschen Magie-Eskalation drin sein oder Technik-Eskalation, ne? Weil erst kommt der Mini-Boss, dann kommt der zweite Mini-Boss, dann kommt der Zwischenboss und irgendwann kommt dann der Endgegner. Und
Irgendwann
der
sind
ist
wir
halt
über 9000.
genau,
Juhu.
oh, genau, over 9000.
Entschuldigung.
Und ja, das bei unserem letzten Versuch war Over 9000 der Kapiteltitel für diesen Bereich, über den wir gerade reden, über das
Nein,
Deckeln von Magie und Technik. Ist vielleicht witzig, Over 9000. Oder ist das zu alt? Ist dieses Meme schon?
also ich fürchte, mit Dragon Ball Witzen daten wir uns schon so ein bisschen, aber auf der anderen Seite,
Haben wir noch nie
ne?
ein Geheimnis daraus gemacht, dass wir die Old
Wir sind
Hags
halt,
sind.
wir sind halt lahme Millennials. Was sollst du daran machen? Also,
Genau,
ne,
ja.
da hilft's jetzt auch nicht mehr.
Aber ne, da ja irgendwie die Stakes steigen müssen und deshalb die Gegner stärker werden müssen, muss halt auch der Protagonist mehr Zugang zu stärkeren Waffen, stärkerer Magie, besserer Technik haben und das halt langsam zu eskalieren und auf eine Art und Weise zu eskalieren, die einen am Ende nicht fragen lässt, okay, wenn diese Möglichkeiten bestehen, warum haben wir die denn nicht benutzt, als wir noch kleinere Probleme hatten? Das ist irgendwie auch
Ja,
sowas,
es ist nicht
ne? Und
schön,
dann
dass wir
halt.
alle noch kleinere Probleme hatten. Ich meine, es gibt natürlich auch immer die Möglichkeit, so einen harten Cut einzubauen, ne, und so einem Charakter einfach mal so seine Fähigkeiten wegzunehmen. Das ist durchaus möglich.
Ja.
Aber ist halt auch so ein Ding, was man nicht überstrapazieren sollte. Also weder im Rollenspiel noch in lange laufenden Serien, weil das kann man einmal machen und dann ist das vielleicht irgendwie spannend, aber beim zweiten Mal fühlt es sich schon irgendwie sehr repetitiv an.
Genau, das ist wie dieser Amnesietrick, um es irgendwie interessant zu machen, um dazu zu führen,
Ja,
dass man
lustigerweise haben
eigentlich.
meine Rollenspielcharaktere fast immer Amnesie. Ich nehme das irgendwie fast immer. Ich finde das lustig. Aber
Ja.
das ist so ein persönlicher Quirk. Das,
Es
ne?
ist
Diese.
halt, es ist halt, es ist halt in der Geschichte ist es halt schwierig, weil, okay, es zaubert irgendwie so Plot aus dem Nichts, weil, okay, jetzt nicht mal die Person, die dabei war, weiß, was passiert ist. Deshalb müssen wir das jetzt rausfinden, obwohl die Person, die dabei war, irgendwie ein aktiver Charakter ist in dieser Geschichte. Und wir haben halt keinen Grund gesehen, warum dieser Charakter einfach nichts darüber sagen will und irgendwie das total verschweigt. Und deshalb sagen wir jetzt, ja, er hat es halt vergessen, weiß er halt nicht mehr. Was natürlich jetzt ein Problem ist, weil ich eine Geschichte auf Halde habe, in der genau das passiert.
Ich sage, also ich
Aber
wäre jetzt auch nicht so der Meinung, dass man das Trope gar nicht machen kann. Wie gesagt, ich finde
nee.
halt nur, man sollte es nicht überstrapazieren. Für meine Rollenspielcharaktere mache ich das gerne. Das ist aber ja natürlich auch noch so eine spezielle, also für Leute, die sich jetzt mit Rollenspiel überhaupt nicht auskennen, erkläre ich das vielleicht kurz. Es ist jetzt aber auch so eine spezielle Sache, weil ne, dadurch, dass ich meinen Charakteren Amnesie gebe und halt sage, so, okay, an diese spezielle Begebenheit oder an alles, was halt irgendwie vor ihrem 12. Geburtstag war oder ne, wa warum sie plötzlich irgendwie in dieser Situation war, kann sie sich halt überhaupt nicht erinnern. Ist das halt immer auch so ein bisschen so ein kleines Geschenk an den Spielleiter, weil die sich dann halt natürlich ausdenken können, was da halt passiert sein könnte. Und das halt irgendwie dann natürlich auch oft dazu führt, dass da noch so ein Nebenhandlungsstrang irgendwie draus wird. Ich finde, es ist im Rollenspiel, ist es ein bisschen weniger lahm. Einfach nur, weil so ein kooperatives Element daraus entsteht, dass ich halt denke, so, okay, diesen Aspekt meines Charakters schenke ich dir quasi, damit darfst du machen, was du willst und wirfst mir einfach an den Kopf und dann gehe ich damit um. In Serien oder Büchern, die man ja normalerweise so eher so passiv konsumiert, nervt mich das, glaube ich, schneller. So.
Ja.
Wenn man versteht, was ich meine.
Also ich habe es auf
Gut.
jeden Fall verstanden. So, dann wolltest
Lass
du
uns noch
noch
mal kurz
was?
zu, lass uns noch, aber noch mal kurz auf diese Perspektivcharaktergeschichte zurückzirkeln.
Okay.
Weil, ne, ich finde, wäre ein schöner Übergang zu diesem ganzen Bausteinkastenprinzip Gedöns, das ich auf jeden Fall noch besprechen will. Es sei denn, du möchtest jetzt zu Magiesystemen und sowas noch irgendwas sagen.
Nö, nö.
Okay. Perspektivcharaktere haben eine unfassbare Auswirkung darauf, was und welche Aspekte von Worldbuilding halt wichtig werden. Und das ist halt eben das, was ich erzählt habe, eben wenn ich halt einen neuen Rollenspielcharakter spiele und mir von meinem Spielleiter erstmal so ein bisschen so den Worldbuilding Digest irgendwie geben lasse, um halt erstmal damit weiterzulaufen, weil das ist eben das, was mein Charakter erstmal wissen muss. Und alles andere, was in diesen meistens telefonbuchdicken Rollenspielen halt Büchern halt irgendwie drinsteht, muss ich ganz ehrlich gestehen, interessiert mich meistens nicht so richtig. Ich bin nicht so der Hardcore-Regelfan und auch nicht so der Hardcore-Lore-Nerd, dass ich mich jetzt da irgendwie reinhängen muss. Ich fand es für Elysion halt sehr, sehr nützlich, mir die Prinzipien anzugucken, die da definiert werden, um darüber nachzudenken, okay, habe ich die in meiner Geschichte schon mal gebraucht? Falls ja, sollte ich das vielleicht mal kurz festhalten, weil ich habe ja mein Worldbuilding auch erst kodifiziert, wenn man so will, als ich Teil 2 schon halb fertig hatte, mehr oder weniger.
Aha, wie hast du das eigentlich gemacht? Wie hast du dein Worldbuilding kodifiziert? Erzähl doch mal.
Ich habe ganz viele Google Docs angelegt. Das ist ganz lahm. Ich hatte mir
Zu
so ein paar
jedem
Sachen
Thema
angeguckt,
ein
so wie
Google Doc.
Campfire und so, aber ich fand das irgendwie alles, also ich persönlich, es gibt viele Leute, die damit total glücklich sind, aber ich persönlich fand das alles irgendwie zu kompliziert für das, was ich wollte. Ich wollte mir einfach nur so ein paar Notizen machen zu so ganz groben Überpunkten, wie Religion, Gesellschaftsform, Herrscherhäuser und bla, ne, so Tempelhierarchien zum Beispiel, weil halt viele von meinen Charakteren sind halt Magier und die wohnen halt in Tempeln, bla. Mhm. Einfach um mir nicht selber zu widersprechen.
Mhm.
Weil im ersten Buch war das relativ einfach, weil da habe ich einfach irgendwie alle möglichen Sachen behauptet. So, ja, hier, das ist so. Die Tempelhierarchie ist so. Und das läuft so ab. Und dann machst du diesen Test und dann bist du Priester erster Stufe. Und dann machst du diesen Test und dann bist du Priester zweiter Stufe. Und dann machst du das und dann bist du fertig. Und bla.
Mhm.
Und da jetzt so eine Kontinuität im ersten Buch irgendwie durchzuhalten, fand ich auch nicht besonders schwierig.
Mhm.
Weil das ist ja noch relativ überschaubar. Ne? Sich innerhalb von 400 Seiten nicht selber zu widersprechen, ist noch relativ drin. Sich innerhalb von 1000 Seiten, wenn man jetzt das zweite Buch dazu nimmt, nicht zu widersprechen, wenn die ersten 400 Seiten schon 7 Jahre her sind, fand ich dann schwieriger. Irgendwann. Und deswegen habe ich halt irgendwann die, die operative Entscheidung getroffen, dass ich jetzt irgendwie, ich glaube, das war während der erste Teil in der Beta war oder in der Alpha, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich gerade sowieso so einen Cut, wo ich nicht weitergeschrieben habe, weil ich auf irgendwie Feedback gewartet habe. Und da habe ich dann den ersten Teil nochmal überarbeitet, also nochmal Zeilenkorrektur gemacht. Und im Zuge dessen halt angefangen, diese ganzen Notizen in meine verschiedenen Google Docs zu schreiben. Und wie gesagt, um diese Google Docs anzulegen, fand ich es halt ganz nett, mich an diesen so diesen Kategorien entlang zu hangeln, die es im Rollenspiel halt auch gibt. Ne? So Geografie, wenn das wichtig ist, Herrscherhäuser, Gesellschaftsformen, Sprachen, wenn das wichtig ist, Religion, Gebräuche. Ich habe, glaube ich, auch den Header irgendwie so wiederkehrende Feste und wie der Kalender funktioniert und bla. Weiß ich nicht, ob das irgendwann relevant wird. Aber es gibt halt im ersten Buch ein Ding, was ich halt an so einem Stammesfest halt irgendwie festhält, und im zweiten Buch gibt's halt auch so ein Erntedankfest oder so. Von daher wollte ich zumindest mal irgendwo so eine zentrale Notizen-Datenbank haben, die halt in irgendeiner Form irgendwie sortiert ist, wo ich mir aufschreibe, okay, du hast hier behauptet, dass dieses Volk dieses Fest feiert, und du hast hier behauptet, dass dieses Volk dieses Fest feiert, also ist das jetzt so. Aber dann solltest du das auch, wenn das nochmal wichtig werden sollte, irgendwann in Zukunft, ne, dann auch irgendwie nicht, dir nicht selber widersprechen.
So. Warum hast du keinen Scrivener-File angelegt?
Weil ich das, ich habe das bei Google Docs gemacht, einfach nur, weil ich Google Docs auch auf dem Handy machen kann und im Büro, wenn ich in der Mittagspause bin und von wo auch immer. Weil ich halt irgendwie immer mal wieder, wenn mir irgendwas eingefallen ist, habe ich hier eine Notiz ergänzt und da eine Notiz ergänzt. Das war der einzige Grund. Das fand ich halt mit Scrivener so ein bisschen weniger möglich.
Ja.
So.
Okay.
Aber bei Google Docs war es ja auch so, als ich dann irgendwann damit fertig war, also zumindest vorläufig, weil das zweite Buch ist ja jetzt fertig, habe ich das halt bei Google Docs mir gezippt und auf meine Festplatte gelegt und eine Sicherheitskopie davon gemacht. Also von daher. Nö. Ist es halt jetzt da. Ich wollte aber da tatsächlich noch so ein bisschen darüber sprechen, und damit werden wir jetzt vielleicht die letzten 10, 15 Minuten dieser Folge verbringen, dass ich nicht den Eindruck erwecken will, dass ich finde, dass man ein Rollenspielregelwerk geschrieben haben muss, bevor man eine Fantasy- oder Sci-Fi-Geschichte anfangen darf. Das ist natürlich so ein bisschen auch persönliches Ding, ne? Weil wenn wir den Podcast schon was länger verfolgen und ich das schon mindestens 95.000 Mal erzählt habe, so das Gefühl, dass ich irgendwas nicht anfangen darf, bevor ich nicht XYZ erledigt habe, ist so ein Persönlichkeitsding von mir. Und gerade bei Worldbuilding gehe ich mal davon aus, könnte das auch viele andere Menschen betreffen, weil ich nie davon ausgehe, dass ich die Einzige bin, die, dass man das Gefühl hat, man muss diese ganzen Sachen durchdacht haben, bevor man den ersten Satz schreiben darf. Und ich der Meinung bin, dass das nicht unbedingt so zielführend sein muss. Also es gibt Leute, denen macht das unfassbar viel Spaß. Und das ist immer toll. Wenn einem was unfassbar viel Spaß macht, ist man eigentlich immer auf dem richtigen Weg. Egal, wohin der führt. Aber solange es einem total Spaß macht, ist es normalerweise ein gutes Zeichen. Und es gibt auch Leute, die machen halt nur Worldbuilding. Die haben halt nie vor, irgendwie eine Geschichte in dieser Welt irgendwie spielen zu lassen oder sich Charaktere auszudenken. Die machen halt einfach nur gerne Worldbuilding. Die denken sich gerne irgendwie fiktive Geschichte aus und schreiben halt quasi so fiktive Sachbücher über einen fiktiven Kontinent, auf dem fiktive Politik passiert. Und warum nicht?
Ne? Ja, weil und ja, bei mir ist das so, dass ich denke ich mir auch mit dem Worldbuilding, genauso wie mit der Charakterentwicklung, so eine gewisse kritische Masse und so ein gewisses Fundament mir zusammengesammelt haben muss, ehe ich das Gefühl habe, dass ich genügend weiß, um anfangen zu können. Ich muss immer wissen, wo ich eigentlich hin will. Wo die Reise hingeht. Und in so einer Fantasy-Welt ist es halt schon auch relevant zu wissen, wie diese Welt eigentlich funktioniert und wie die aufgebaut ist, ehe ich mich darin bewegen kann. Aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass ich da wirklich alles komplett bis ins letzte Detail mir ausgedacht haben werde, wenn ich anfange, auch einfach notwendigerweise, weil Sachen, die man noch vergessen hat, bemerkt man halt dann erst, wenn sie in der Geschichte notwendig werden würden.
Ja. Und wenn das, wenn halt irgendwas überhaupt nicht relevant für deine Geschichte ist, dann wird es dir halt auch nicht auffallen, wenn es fehlt. Ne, da sind wir halt wieder bei der Story, musst du halt wirklich wissen, wie das Währungssystem in deiner Welt funktioniert, wenn das überhaupt für deine Geschichte nicht relevant ist. Oder muss die Leserschaft halt nur wissen, dass irgendeine Form von Ware im Austausch gegen Edelmetall irgendwie stattfindet, weil dieses Prinzip jedem verständlich ist und man das nicht weiter erklären muss. Es sei denn, es funktioniert in dieser Welt radikal anders und dass es radikal anders funktioniert, hat einen Grund, der für die Geschichte relevant ist. Und das ist dann halt immer so das Ding, wo ich mir denke, ich mache das eigentlich gerne so.
Du machst narratives Worldbuilding.
Ja, also ich hatte das ja letztes Mal schon, also als wir über die Charakterentwicklung gesprochen haben, ja schon erwähnt, dass es natürlich immer so ist, dass man sich mehr ausdenkt, als man nachher braucht. Aha. Das ist, glaube ich, in jeder Geschichte so. Aber wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen, dass gerade wenn man sehr viel recherchiert hat, und Worldbuilding ist ja so eine Art, ist ja so eine Art kreative Recherche, wenn man so will.
Aha. Ich suche in meinem Kopf nach der Geschichte dieses Kontinents.
Ja, genau. Fällt man halt sehr schnell in so Infomanagement Schwierigkeiten, weil es halt so ein Impuls ist, also zumindest bei mir, ich nehme nicht an, dass das bei mir alleine so ist, dann auch alles gerne erzählen zu wollen, was man denn sich so ausgedacht oder recherchiert hat. Von daher empfinde ich so ein Rollenspielregelwerk, wo halt wirklich so jedes einzelne Detail von so einer Welt halt irgendwie ausgearbeitet wurde von der Autorenschaft. Und man jetzt darauf wartet, dass da in dieser wunderschönen, wie ein Teppich vor dir ausgerollten Welt alle möglichen Geschichten platziert werden können, ist es bei mir so, dass ich eigentlich eher damit anfange, so eine Geschichte zu entwickeln und dann in immer größer werdenden Kreisen zu definieren, wie die Welt aussehen muss, in der diese Geschichte möglich ist. Ich glaube, ich hatte letztes Mal auch schon das Beispiel erwähnt, dass ich habe irgendwann mal einen Worldbuilding-Artikel für einen Blog geschrieben von einer Bekannten, die halt auch so ein Schreibwerkstatt-Gedöns macht. Natürlich weiß ich jetzt gerade nicht, wie der Blog heißt. Das ist ein hervorragender Self-Plug, ich kann ihn aber nochmal raussuchen. Und da hatte ich irgendwie das Beispiel verwendet, dass man, wenn man halt eine Geschichte schreiben will, in der es halt um einen einen jungen Magier geht und seine besten Freunde sind ein Zwerg und ein Elf. Und seine beste Freundin ist eine junge Elfe und die möchte sich aber irgendwie, und sie wohnen in einer, in so einem ärmeren Viertel in einer Großstadt. Und seine Elfenfreundin möchte sich aber irgendwie den wilden Elfen anschließen, die halt in den Wäldern leben und bla. Wenn, schon alleine dadurch, durch diese drei Sätze, die du jetzt da festgelegt hast, hast du unfassbar viele Dinge über diese Welt definiert, die du dann festhalten kannst. Es, ne, es gibt verschiedene Spezies, mindestens drei, Elfen, Zwerge und Menschen. Es gibt Magie. Offensichtlich werden Magier aber nicht eingesperrt oder irgendwie verfolgt oder so. Offensichtlich ist es so, dass es Städte gibt und dass es Klassenunterschiede in diesen Städten gibt. Offensichtlich ist es so, dass es mindestens zwei voneinander getrennte Lebensweisen für das Volk der Elfen gibt. Und dass es irgendwelche kulturellen Unterschiede zwischen Stadtelfen und Waldelfen gibt und dass die wahrscheinlich irgendwie Meinungen übereinander haben und irgendwie eine Geschichte, wie das gekommen ist, dass man sich irgendwie abgespalten hat oder so. Ne? Mhm. Und das meine ich halt so mit diesem Baukastenprinzip. Wenn man sich jetzt halt überlegt, okay, aber was ist denn meine Story? Das ist jetzt meine Charaktergruppe, aber was ist jetzt meine Story? Ist jetzt meine Story, okay, der kleine Magier geht halt irgendwie auf die magische Akademie und da geht einer seiner Zaubersprüche ganz furchtbar schief und macht irgendwas kaputt oder hat irgendeine Auswirkung und jetzt muss er halt losziehen und versuchen, das irgendwie zu reparieren oder er wird halt rausgeschmissen und muss halt irgendwie versuchen, seine Ehre wiederherzustellen, wie auch immer. Ne? So, dann so in größer werdenden, konzentrischen Kreisen zu definieren, was meine Story ist. Und wenn ich weiß, was meine Story ist, dann zu gucken, was mein Plot ist. Und wenn ich weiß, was mein Plot ist, dann zu gucken, wie muss die Welt aussehen, in der das geht, in der das möglich ist. Also schon mal diese Sachen zu definieren. Und das reicht mir meistens schon, um so eine kritische Masse anzusammeln, um zumindest mal anzufangen. Und dann kommt man halt relativ schnell an so Punkte, wo man sich denkt, ja, okay, aber jetzt wollen sie die Stadt verlassen. Wie machen sie das denn? Welche Transportmittel gibt's denn da so? Wo liegt denn diese Stadt? Liegt diese Stadt an einem Fluss? Können sie ein Boot nehmen? Und wenn ja, wohin? Ne? Und ja, so kommt man halt relativ schnell durch diese ganzen Fragen, die man halt auch, hattest du ja eben schon erwähnt, dazu nutzen kann, halt so einen Plot auszubauen, kommt man halt relativ schnell dahin, dass man schon ziemlich viele Details über so eine Welt irgendwie definiert haben muss, alleine dadurch, dass man sich eine Story ausgedacht hat, die in dieser Welt funktionieren muss. So.
Ja.
Das war mir sehr wichtig, das zu erwähnen, weil ich fand, das klingt irgendwie sonst so, als würde ich denken, dass man unbedingt ein Rollenspielregelwerk irgendwie verfasst haben muss oder ein Silmarillion verfasst haben muss, um eine Fantasy-Geschichte zu schreiben. Und nichts könnte mir ferner liegen. Im Gegenteil, ich habe das Silmarillion nach zwei Seiten abgebrochen, weil ich es furchtbar fand.
Ja, ich meine, es ist ja jetzt auch nicht so.
Tolkien-Fans ärgern.
Es ist ja jetzt auch nicht so. Also ich habe das Silmarillion angefangen bei mir rumliegen. Das war nur, also ich find's schon nett. Mir hat das schon Spaß gemacht soweit. Aber ich meine, es ist ja auch nicht so, als hätten wir jemals damit hinter dem Berg gehalten, dass wir Sätze über das Schreiben, die mit einem Du musst irgendwie anfangen oder die das beinhalten, dass wir die kategorisch ablehnen.
Ja, nee, das ist schon richtig, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, also ich glaube in Fantasy und gerade halt irgendwie so in High Fantasy oder epischer Fantasy ist es noch ein bisschen schlimmer als in Urban Fantasy oder Magical Realism oder Sci-Fi. Dass viele Leute irgendwie sich denken, so, ich würde das aber total gerne mal machen, aber das ist ja so viel Aufwand, weil da muss man sich doch so viel überlegen. Und ich mir denke, naja, das kommt halt darauf an. Ne? Das kommt darauf an, was du für eine Geschichte erzählen willst. Weil wenn du eine Geschichte erzählen willst, für die viele Aspekte dieser Welt halt irgendwie relativ irrelevant sind, kannst du halt ein relativ weiches Worldbuilding anlegen, weil es ansonsten dir nur Probleme macht, oder potenzielle Probleme macht zumindest, dass du halt Seiten um Seiten von Notizen dir aus dem Hirn gedrückt hast über die potenziellen Funktionsfähigkeiten dieser Welt, von denen aber deine Perspektivcharaktere überhaupt nichts wissen können oder überhaupt nichts wissen müssen. Und du dich dann fragst so, naja, aber wo bringe ich die denn jetzt überall unter? Und meine Antwort wäre im Zweifelsfall gar nicht. Also, weiß ich nicht. Es gibt halt, wie gesagt, es gibt halt so, es gibt mit Sicherheit auch Menschen, die solche Bücher halt für das Worldbuilding lesen und die immer so ein bisschen enttäuscht sind, wenn sie dann zu wenig von der Welt irgendwie erfahren. Das ist immer so die Leute, die halt immer behaupten, Harry Potter wäre so furchtbar immersive und Hunger Games ja irgendwie gar nicht, weil man würde ja überhaupt nicht erfahren, wie diese ganze Gesellschaft funktioniert, weil Katniss ist ja ein dummes Bauernmädchen. Und ich mir denke, naja, aber also wenn wir jetzt darüber reden wollen, ob man Hunger Games Themenpark eröffnen kann, würde ich denken, wahrscheinlich nicht. Wenn du dich mit mir darüber streiten willst, was die bessere Geschichte ist, kommen wir auf keinen grünen Zweig, weil ich nicht finde, dass es da irgendeine Diskussionsbasis gibt. Aber gut. Yep. Auch das ist etwas, das ich immer, auf dem ich immer wieder rumreite. Von daher müssen wir jetzt nicht wieder durchkauen, dass ich Hunger Games großartig finde. Von daher.
Genau. Ne? Halten wir einfach fest, dass Rollenspiel, Worldbuilding und das Worldbuilding in diversesten Arten von Geschichten ein weites Feld sind, in dem man sich aber, wenn man sich überfordert fühlt oder nicht weiß, wo man anfangen möchte oder nicht weiß, was irgendwie alles möglich ist oder einfach irgendwie ein Gerüst gerne hätte, an dem man sich langhangeln kann, bis man das Gefühl hat, dass man alleine weiterkommt. Rollenspielregelbücher ein Anhaltspunkt sein.
Und wenn man ein weites Feld betrachtet, dann würde man ja im Normalfall auch nicht hingehen und den Mähdrescher holen, sondern sich nur einzelne Blümchen raussuchen, bis man einen schönen Strauß zusammen hat. Entschuldigung, diese Metapher kam mir gerade in den Kopf und ich fand sie so schön, dass ich sie unbedingt noch einwerfen wollte.
Ich gratuliere dir.
Ja, man muss sich über Kleinigkeiten freuen.
Wenn wir jetzt noch ganz schnell die nächste Folge ankündigen und Tschüss sagen, dann bleiben wir hier sogar mal unter einer Stunde. Wäre das nicht krass? Oder sind wir noch
begeistert?
Nicht, fehlt noch irgendwas? Ich meine, ich habe jetzt mal einfach ganz eigenmächtig ein Schlusswort gesprochen, aber vielleicht.
Nein, das war völlig in Ordnung. Ansonsten, weil das konnte ich schon sehen, dass das so gemeint war. Von daher hätte ich da schon reingegrätscht, wenn ich mich jetzt irgendwie abgewürgt gefühlt hätte. In der nächsten Folge machen wir wieder Workshop Talk. Workshop Talk Juli. Das heißt, da werde ich Camp Nano erzählen, was ich so mache und was so geht, um mal wie der lahmste Millennial ever zu klingen. Und weiß ich nicht, du musst wahrscheinlich Überarbeitungsgeschichten weitererzählen.
Genau, und Sensitivity Reading, da kann ich unter Umständen auch schon was zu erzählen. Kommt drauf an, wie schnell meine Sensitivity Readerin jetzt meinen Text bearbeitet kriegt, aber sie schien ganz motiviert und flink und fix, also könnte sein, dass ich da dann schon was erzählen kann. Ansonsten in der Workshop-Folge drauf.
Ja, das klingt doch schon mal brauchbar. Dann würde ich denken, werden wir da auf jeden Fall wieder spannende Dinge zusammentragen. Und in diesem Sinne hoffe ich jetzt, dass der zweite Versuch dieser verfluchten Folge tatsächlich funktioniert. Ansonsten kriegt ihr den Blechton zu hören. Das tut mir dann sehr leid, aber das ist dann nicht zu ändern.
Ja. Ich meine, es ist ja, schlechter Ton ist ja auch jetzt mittlerweile so ein bisschen unser Markenzeichen. Ich meine, wir ziehen das jetzt seit vier Jahren ziehen wir das quasi fast knallhart durch, dass unser Ton suboptimal ist.
Irgendwas ist da immer.
Wer uns bis dahin treu geblieben ist. Genau.
Bevor wir uns jetzt noch mehr in Selbstmitleid suhlen, was, glaube ich, irgendwie völlig aus dem Ruder laufen würde, würde ich einfach sagen, wir machen das beim nächsten Mal einfach weiter wie gehabt. Und in diesem Sinne, bis dahin.
Ciao, ciao.